Wenn man sich die soziale Basis des neuen Populismus vor Augen führt, dann sieht man, dass dem schon klar erkennbare soziale Gruppen zugrunde liegen, aber die Gruppen werden nach anderen Kriterien gebildet als im alten Rechts-Links-Schema. Der wichtigste Faktor zur Erklärung dieser neuen Gruppen ist in der Tat Bildung und nicht Einkommen oder Beruf oder ein diffuses Zugehörigkeitsgefühl. Je höher der Bildungsgrad, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine radikal nationalpopulistische Partei wählt. Die Behauptung von Ilma Falani, dass die Wähler populistischer Parteien nicht ungebildeter seien als die Wähler anderer Parteien, ist empirisch nicht haltbar. Das heißt nicht, dass das alte Vorurteil, dass die dummen Rechts wählen, stimmt. So einfach ist es nicht.
Nein, so einfach ist es nicht. Denn wir brauchen Bildung, Reden und Debatten. Und damit sind wir direkt beim Thema. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reden- und Debattenformats im Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Wir veröffentlichen hier Impulse aus unserer Bildungsarbeit. Das heißt, ausgewählte Vorträge, Podiumsdiskussionen und Gespräche. Und gerade eben erst haben Sie den Einspieler gehört mit Professor Dr. Edgar Grande, dem emeritierten Gründungsdirektor des Zentrums für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Mein Name ist Dorothea Grass und ich arbeite als Studienleiterin und Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an der Evangelischen Akademie Tutzing. Sie hören nun den Vortrag von Edgar Grande in voller Länge. Es geht darin um die Rolle der Bildung für unsere Gesellschaft, vor allem um die Bildung, die nicht in der Schule stattfindet, sondern durch Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft. Der Titel des Vortrags lautet Sicherheit in turbulenten Zeiten – Herausforderungen für die Bildung. Und das war zugleich der Schlussvortrag von Edgar Grande bei der Tagung Zivilgesellschaft macht Bildung, die vom 10. bis 12. Mai 2024 hier bei uns an der Evangelischen Akademie Tutzing stattgefunden hat. Die Tagung haben wir nicht alleine veranstaltet, sondern in Kooperation mit dem Freundeskreis der Akademie sowie dem Zentrum für Zivilgesellschaftsforschung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und dem Netzwerk Stiftungen und Bildung, das ebenfalls in Berlin ansässig ist. Ich wünsche Ihnen jetzt ein anregendes Hörerlebnis. Wenn Sie Anmerkungen und Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@ev-akademie-tutzing.de.
Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Morgen. Nach einem wunderbaren Abend, der Mut gemacht und Zuversicht gegeben hat, mir zumindest, ich hoffe Ihnen auch, und der uns zum Träumen angeregt hat, will ich jetzt diese Energie, diesen Schwung aufnehmen und versuchen, in den heutigen Vormittag hineinzutragen und uns die entsprechende Energie, die entsprechende Zuversicht für die weiteren Diskussionen geben. Ich will anknüpfen an das letzte Stück des gestrigen Abends. Der Traum ist aus. Denn dieses Land ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. In welchem Land sind wir? Die Realität, die auch die letzten zwei Tage immer wieder eingedrungen ist in unsere Diskussionen und Präsentationen, ist geprägt von neuen Unsicherheiten, von multiplen Krisen und Kriegen. Die Welt, so scheint es, ist aus den Fugen geraten. Und genau das muss meines Erachtens der Ausgangspunkt sein, wenn wir über die Aufgaben von Bildung und die neue Rolle der Zivilgesellschaft im Bildungswesen diskutieren. Ich werde in meinem Vortrag argumentieren, und ich werde viele der Aspekte, die die letzten zwei Tage präsentiert und diskutiert worden sind, in dem Zusammenhang auch aufgreifen und bündeln. Ich werde argumentieren, dass wir uns in einem neuen Zeitalter der Unsicherheit befinden. Die Rolle von Bildung werden wir nur dann richtig verstehen, wenn wir diesen weiten Blick einnehmen. Sicherheit kann in einer so unsicheren und turbulenten Welt nicht mehr über kompensatorische Politiken, das was Sozialpolitik macht, über kompensatorische Politiken allein hergestellt werden. Sie muss anders, sie muss vor allem über individuelle Befähigung geschaffen werden. Und deswegen muss Bildungspolitik im 21. Jahrhundert den Stellenwert, den gleichen, den gleich großen Stellenwert bekommen, den die Sozialpolitik im 20. Jahrhundert hatte. Und das kann nicht Aufgabe des Staates alleine sein. Dadurch besteht und entsteht auch ein großer und zunehmender Bedarf für zivilgesellschaftliches Engagement. Das ist mein Argument in Kürze, das werde ich jetzt ausführlich entwickeln und ich werde das in 5 Schritten machen. Ich werde im ersten Schritt zunächst die aktuellen Krisen und Kriege in einen größeren gesellschaftstheoretischen Zusammenhang stellen, also einen breiteren Rahmen schaffen und etwas Distanz zur Tagesaktualität. Und ich werde im zweiten Schritt dann auf die politischen Folgen dieser neuen Unsicherheiten eingehen, neue Konflikte, den Aufstieg populistischer Parteien und Bewegungen. Im dritten Schritt werde ich dann auf die Rolle der Bildung kommen. Sicherheit durch Bildung, der entscheidende Punkt. Und in den letzten beiden Schritten werde ich dann zeigen, weshalb wir Bildung vor diesem Hintergrund neu denken und neu gestalten müssen. Und weshalb Beiträge der Zivilgesellschaft hierbei unverzichtbar sind. Und am Ende werde ich die Frage beantworten, die Sie sich sicherlich jetzt alle stellen. Die Frage, die Sie alle seit ein paar Minuten umtreibt, nämlich, wie kriegen wir den Elefanten unbeschadet von diesem Baum? Aber bevor wir zu dieser Frage kommen, müssen wir uns zunächst einmal etwas grundsätzlicher Gedanken machen über Unsicherheit, über Sicherheit. Die Welt ist aus den Fugen. Nach Ansicht vieler Zeitgenossen trifft das in beiden Bedeutungen des Wortes zu. Ihre äußere Ordnung ist zerbrochen, ihr innerer Zusammenhalt verloren gegangen. Wie ihren Ziel und orientierungslos umher, argumentieren für und wider. Die eine Feststellung jedoch, auf die wir uns jenseits aller Unterschiede und über alle Kontinente hinweg einigen können, lautet: Ich begreife die Welt nicht mehr. Das ist ein Zitat aus Ulrich Becks letztem Buch. Mit diesem Zitat beginnt Ulrich Becks letztes Buch, erschienen 2017, geschrieben 2015, auf jeden Fall vor der sogenannten Flüchtlingskrise und all den Krisen und Kriegen, die danach gekommen sind. Das Buch handelt von den, wie Beck es nennt, Metamorphosen der Welt. Und mit dem Begriff der Metamorphose bezeichnet Beck eine ganz bestimmte Form der radikalen Veränderung. Nämlich, dass das gestern Undenkbare nicht nur möglich, sondern längst Realität geworden ist. Und das ist der entscheidende Punkt. Wir reden nicht über die Zukunft, sondern wir reden über eine Vergangenheit, die wir bis heute noch nicht verstanden haben. Und Soziologen und Historiker diskutieren intensiv darüber, wann denn diese Vergangenheit begonnen hat, wann denn dieses neue Zeitalter der Unsicherheit begonnen hat. Zeithistoriker verorten den Beginn bereits an den Anfang der 1970er Jahre. 1979 traten die Rolling Stones in Altamont auf mit dem Stück Gimme Shelter. Da ging es um die neue Unsicherheit. Damals schon. Ulrich Beck selbst nennt eine ganze Reihe von Beispielen für seine Einordnung, den Mauerfall 1989, die Terroranschläge des 11. September 2001, natürlich die Finanzmarkt- und Eurokrise, die Reaktorkatastrophe und Fukushima, die Finanz- und Eurokrise, natürlich die Folgen des Klimawandels. Das sind alles Ereignisse, die für uns schon weite Vergangenheit sind, weil wir schon wieder intensiv beschäftigt sind mit ganz neuen Krisen. Das Entscheidende ist aber, irgendwann war immer Krise. Was heißt das dann für unser Verständnis von Gesellschaft und von moderner Gesellschaft? Für Ulrich Beck markieren Ereignisse wie diese, wie die von ihm genannten, das Ende einer Moderne, die geprägt war vom Glauben an Berechenbarkeit und Fortschritt. Es ist eine Welt, die aus den Fugen ist. Die ewigen Gewissheiten, so Beck, moderner Gesellschaften, die ewigen Gewissheiten moderner Gesellschaften brechen weg und etwas ganz und gar Neues tritt auf den Plan. Wir leben inmitten eines neuen Zeitalters von Unsicherheit. Wir leben inmitten eines Epochenwechsels und die Buchproduktion der letzten Jahre bringt das ganz gut zum Ausdruck. Sie müssen keines dieser Bücher lesen. Keine Angst, es soll nur veranschaulichen, dass ich nicht der Erste bin, der das Thema Unsicherheit entdeckt. Ganz im Gegenteil. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung steht in der Präambel, der Koalitionsvertrag ist vom Ende des Jahres 21, steht in der Präambel, die Welt ist am Beginn eines Jahrzehnts im Umbruch, deshalb können wir nicht im Stillstand verharren. Diese Feststellung ist nicht falsch, aber wenn wir Soziologen wie Beck folgen, dann hätte er in den vergangenen 30 Jahren in jedem Koalitionsvertrag stehen können und müssen. Der Satz ist in gewisser Weise symptomatisch für die Kurzsichtigkeit und Kurzfristigkeit unseres Denkens, auch der politischen Debatten in Deutschland. Aber nicht nur in Deutschland, die unter immer kürzeren Wahrnehmungshorizonten leidet, die sehr stark auf die jeweils letzte Krise und auf immer neue tagesaktuelle Umfragen zur politischen Stimmung fokussiert ist. So, als ob die Welt, als ob die politische Welt vor der Krise, vor der jeweiligen Krise noch in Ordnung gewesen wäre und als ob die Politik nur von immer stärkeren Stimmungsschwankungen geprägt ist. Beides greift viel zu kurz. Wenn wir Soziologen wie Ulrich Beck und Anthony Giddens, Sigmund Baumann und so weiter, ich will jetzt sie nicht mit Namen behelligen, die sie im Zweifelsfall nicht brauchen, dann befinden wir uns, das Entscheidende ist, dann, dass es jetzt nicht eine, dass Beck nicht nur eine Einzelstimme ist, sondern dass er für eine Richtung von Gesellschaftstheorie steht, die schon seit längerem solche Ereignisse in einem umfassenden argumentieren, dass wir in einem umfassenden gesellschaftlichen Wandlungsprozess uns befinden, auf dem Weg in eine andere, in eine radikalisierte Moderne. Beck, Giddens und andere vermeiden ganz bewusst den Begriff Spätmoderne, weil da wird eine zeitliche Abfolge suggeriert, von der wir so nicht wissen, ob sie Sinn macht. 1972 hat Klaus Offe ein Buch geschrieben, Spätkapitalismus. Da war natürlich die Hoffnung mit verbunden, dass es mit dem damaligen Kapitalismus zu Ende geht. Dann hat sich dieser Kapitalismus gewandelt und der neoliberale Kapitalismus ist entstanden, eine ganz neue Form von Kapitalismus. Seitdem redet niemand mehr von Spätkapitalismus. Deswegen würde ich davor warnen, mit Postfixen wie Post und Spät und so weiter zu argumentieren. Aber Becks und Giddens Feststellung, dass sich die Moderne, so wie wir sie verstehen, grundlegend verändert hat, dass sie sich radikalisiert, dass Grundselbstverständlichkeiten in Frage gestellt werden, die ist richtig. Und für diesen Für diesen Wandel haben Soziologen mehrere große Treiber identifiziert, die Sie alle kennen, die ich nicht erläutern muss. Der erste ist die Individualisierung von Lebensführung, die auf der einen Seite natürlich immer mehr Wahlmöglichkeiten mit sich bringt, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer mehr individuelle Unsicherheiten. Was soll ich tun? Wie soll ich mich entscheiden? Zum anderen die Globalisierung, die wirtschaftliche, die politische, die gesellschaftliche, mit ihrer Vielfalt von neuen Möglichkeiten, aber auch mit den neuen Abhängigkeiten und Zwängen, die damit verbunden sind. Und schließlich die Vielzahl von neuen zivilisatorischen Risiken mit ihren Folgen. Der Klimawandel ist nur das eine Beispiel. Die Corona-Pandemie und vieles andere mehr gehört in diesen Zusammenhang. Zivilisatorische Risiken, neue zivilisatorische Risiken sind ein großer Treiber gesellschaftlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Veränderung. Das Ergebnis ist ein Epochenbruch, eine neue, eine andere Moderne. Ulrich Beck hat sie die Weltrisikogesellschaft genannt. Und diese Weltrisikogesellschaft ist geprägt durch die unbeabsichtigten Nebenfolgen und Unsicherheiten, die durch unser eigenes, die durch menschliches Handeln entstanden sind. Es sind nicht Naturkatastrophen und so weiter, sondern es sind die Folgen unseres eigenen Handelns. Wir haben die Welt so verändert, dass sie für uns immer unsicherer und unberechenbarer wird. Beck und Giddens sprechen deshalb von Manufactured Uncertainties. Manufactured Uncertainties, hergestellte Unsicherheiten. Genau genommen leben wir also nicht in einer Risikogesellschaft. Beck hat den Begriff in die Welt gesetzt und wurde ihn nicht mehr los. Denn es sind nicht kalkulierbare Risiken, die uns das Leben schwer machen, sondern es sind Unsicherheiten. Unkalkulierbare Unsicherheiten. Gegen Risiken kann man sich versichern. Gegen diese Unsicherheiten versichert sie niemand. Deswegen konnte das Corona-Risiko auch nicht versichert werden. Oder diejenigen, die davon betroffen waren, waren dagegen nicht versichert. Es gab große Auseinandersetzungen mit den großen Versicherungsunternehmen, Allianz und so weiter, um Entschädigungen. Also, wir leben in einem neuen Zeitalter der Unsicherheit, in dem die Menschen auf der Suche nach Sicherheit sind. Auf der Suche nach Sicherheit. Nicht nach der verlorenen Zeit, sondern auf der Suche nach Sicherheit. Das ist der Untertitel von Becks Buch Weltrisikogesellschaft. Und ich glaube, er hat da ganz bewusst mit Proust gespielt, weil Prousts Suche nach der verlorenen Zeit eines der Hauptwerke der literarischen Moderne ist. Und seine These, die er dann entfaltet, lautete: Und diese Moderne, die ist zu Ende. Wir sind immer noch auf der Suche, aber wir suchen jetzt nach Sicherheit. Das ist das Kennzeichen der neuen Zeit. Daraus ergibt sich für unsere Gesellschaften eine große Frage. Wie kann in einer aus den Fugen geratenen Welt Sicherheit geschaffen werden? Wie kann in einer aus den Fugen geratenen Welt Sicherheit geschaffen werden? Wir haben auf diese Frage noch keine Antwort gefunden und die Tatsache, dass wir bisher nicht fähig waren, diese Frage auch nur richtig zu stellen, ist ein Grund dafür, dass wir in zunehmendem Maße mit den politischen und zivilisatorischen Folgen dieser neuen Unsicherheiten konfrontiert sind. Ich will es jetzt nicht im Detail ausführen. Für mich entscheidend und für uns entscheidend ist, dass diese neue Unsicherheit auch weitreichende politische Folgen hat. Denn gerade dadurch sind neue Konflikte aufgebrochen, sind neue Parteien und Protestbewegungen entstanden. Es gibt inzwischen vermutlich mehr Soziologen und mehr Erklärungen für Populismus, als es Soziologen und Politologen gibt. Aber wir tun uns immer noch schwer, das richtig einzuordnen und zu verorten. Der Schlüssel für die politischen Verwerfungen, die politischen Turbulenzen, mit denen wir seit einigen Jahren zu tun haben, der liegt in den Unsicherheiten, die ich eben skizziert habe. Und wir finden, wenn wir verstehen wollen, wie sich das auswirkt, dann finden wir den Schlüssel in der Veränderung politischer Konfliktstrukturen. Wichtig in dem Zusammenhang ist, dass sich bereits seit den 1990er Jahren, also nicht erst seit 2021 mit dem letzten Regierungswechsel, sondern bereits seit den 1990er Jahren ein grundlegender Wandel politischer Konfliktstrukturen stattfindet. Dieser Wandel politischer Konfliktstrukturen ist eine mehr oder weniger unmittelbare Folge jener gesellschaftlichen Modernisierungsprozesse, die ich eben skizziert habe. Dadurch ist eine neue Spaltungslinie in unseren Gesellschaften entstanden zwischen neuen Gruppen von Modernisierungsgewinnern und Modernisierungsverlierern. Bei dieser neuen Konfliktlinie geht es nicht nur um Einzelprobleme wie Einwanderung, Flüchtlinge, sondern es geht ganz generell um Fragen der Offenheit und Schließung von Gesellschaften, von politischen Systemen und von Märkten. In Westeuropa ist diese Konfliktlinie vor allem von drei Konfliktthemen geprägt worden. Das erste ist das Einwanderungsthema, das in anderen Ländern schon in den 1990er, teilweise schon früher in Frankreich in den 1970er Jahren, also Länder, die mit postkolonialer Einwanderung konfrontiert waren. Aber auf jeden Fall, Einwanderung ist eines der großen Themen in diesem Zusammenhang. Das zweite Thema ist Europa. Und das dritte Thema sind neue kulturelle Werte, New Values. Da geht es um Selbstbestimmung, da geht es um Minderheitenrechte, da geht es um Gendern. Dass Gendern ein so billiges Mobilisierungs- und Emotionalisierungsthema ist, dass es so leicht triggert, hat damit zu tun, dass es einen der Schlüsselwerte in diesen neuen Konflikten unmittelbar anspricht. Im Mittelpunkt dieser Themen stehen ganz grundsätzliche Fragen, und darum geht es im Kern, ganz grundsätzliche Fragen der politischen, der kulturellen und der individuellen Identität. Alles Fragen, die im Zeitalter der Globalisierung, Europäisierung und Individualisierung neu beantwortet werden müssen. Diese Fragen lauten: Wie können wir unter diesen Bedingungen die Kontrolle über unser Leben behalten? Wie können wirtschaftliche und politische Macht unter diesen Bedingungen begrenzt werden? Wer soll zu unserer Gesellschaft gehören? Und was hält diese Gesellschaft zusammen? Und die großen Alternativen in diesem Konflikt sind Schließung, Ausgrenzung und Abgrenzung auf der einen Seite, Anerkennung und Integration auf der anderen Seite. In dem Zusammenhang unterscheiden Autoren wie David Goodhart dann auch zwischen denjenigen, die weltoffen sind, von den Weltoffenen war die Rede, den Anywheres, die sich überall zu Hause fühlen, und den Somewheres, diejenigen, die verwurzelt sind in lokale Gemeinschaften und dort und nur dort, wenn überhaupt, ihre Identität finden. Die neue Konfliktlinie ist in Kana also eine kulturell-identitäre Konfliktlinie und sie prägt seit den 1990er Jahren immer stärker die Politik und den politischen Konflikt in den westeuropäischen Ländern. Sie ist die Ursache, sie ist die Gelegenheitsstruktur für den neuen radikal-nationalistischen Populismus und für eine Vielzahl von neuen Protestbewegungen. Durch diese neue Konfliktlinie ändern sich die Grundkoordinaten der Politik, nicht nur die Positionen zu einzelnen Themen. Die Grundkoordinaten von Politik, sie ist die verantwortlich dafür, dass sich die politischen Landschaften, nicht nur die Stimmanteile einzelner Parteien, die gesamten politischen Landschaften in ganz Europa grundlegend verändert haben und weiter verändern können. Man muss sich nur das Ergebnis der letzten bayerischen Landtagswahl anschauen und vergleichen mit den Ergebnissen der 1980er Jahre und dann sieht man, was sich da verändert hat. Ein wichtiger Teil dieser Veränderung ist, dass in allen Ländern eine neue Parteienfamilie entstanden sind, also Parteien mit mehr oder weniger gleicher Ausrichtung, Programmatik, die üblicherweise als radikal populistische Rechte bezeichnet wird. Und in Deutschland wird diese Parteienfamilie nicht alleine, aber besonders stark durch die AfD repräsentiert. So. Und jetzt werden Sie sich natürlich fragen, was hat das alles mit Bildung zu tun? Jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet und von Bildung war so gut wie nicht die Rede. Was hat das alles mit Bildung zu tun? Wenn Sie das Buch von Aladin El Mafalani gelesen haben, dann werden Sie sagen, der ist auf dem Holzweg. Denn die Antwort, die El Mafalani in seinem im Übrigen sehr, sehr lesenswerten Buch der Bildungsmythos gibt, lautet nichts. Dort schreibt er, für welches gesellschaftliche Problem kann Bildung die Lösung sein? Mir fällt tatsächlich kein in Deutschland relevantes Problem ein, für das Bildung eine Lösung sein könnte. Aber erstaunlicherweise wird Bildung als ein Allheilmittel gesehen. Bildung soll die Lösung für gesellschaftliche Orientierungsprobleme, soziale Spaltung, fehlenden gesellschaftlichen Zusammenhang und den Rechtsruck für Digitalisierung, Armut und Probleme des Sozialstaats sein. Und selbst gegen den Klimawandel soll Bildung helfen. Immer, wenn man nicht weiter weiß, kommt Bildung ins Spiel. Sie ist Lückenfüller und Allheilmittel und das ist völlig absurd. Deswegen der Titel seines Bildes, der Bildungsmythos, die Bedeutung von Bildung wird überhöht. Eigentlich geht es um ganz andere Probleme. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich so ist. Hat das, was ich bisher beschrieben habe, wirklich nichts mit Bildung zu tun? Wenn, dann könnten wir jetzt eine lange Kaffeepause machen. Wenn nicht, müssen Sie noch ein bisschen zuhören. Wenn man sich mit der sozialen Basis des neuen Populismus beschäftigt. Also mit der Frage, wer sind denn die Wähler, die Anhänger dieser neuen populistischen Parteien? Wer sind denn die Teilnehmer an diesen neuen Protestbewegungen? Dann bekommt man, wie in sozialwissenschaftlichen Debatten üblich, eine Vielzahl von Antworten und keine kann so richtig überzeugen. Die lange Zeit vorherrschende Meinung lautete, dass die Wähler populistischer Parteien aus einer ganz bestimmten sozialen Klasse kommen, dem unteren Drittel der Gesellschaft. In den Worten des Soziologen Heinz Bude handelt es sich bei ihnen um die Abgehängten. Und die naheliegende Antwort, politische Antwort auf das Problem bestünde dann darin, mehr Sozialpolitik, bessere soziale Sicherheit. Es gibt aber natürlich auch Hinweise darauf, dass erhebliche Teile der Mittelklasse zu den Anhängern der neuen Populisten zählen. Deswegen war dann von der gespaltenen Mitte die Rede, von der verunsicherten Mitte die Rede, neuerdings in dem Buch von Mullis, von der regressiven Mitte. differenzierte empirische Untersuchungen der Wähler radikaler populistischer Parteien und ihrer und Protestbewegungen haben dann gezeigt, dass soziale Klassenzugehörigkeit als solche nur eine relativ geringe Erklärungskraft besitzt. Es geht also nicht darum, welche Klasse es ist, sondern der Blick auf Gesellschaft durch die Klassenbrille erklärt nicht, was da vor sich geht. Deswegen wurde dann in letzter Konsequenz behauptet, dass politische Zugehörigkeiten überhaupt diffus geworden seien und die politische Welt sich zu einer neuen politischen Stammesgesellschaft, Political Tribes, entwickeln. Das ist das Buch von Amy Chua vor 5 Jahren entschieden. Eine politische Stammesgesellschaft, in der nur noch diffuse Gruppeninstinkte eine Rolle spielen. Die Frage ist natürlich, stimmt das? Auch das ist, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, unbefriedigend. Eine ganz andere Antwort bekommt man, wenn man die Bildungsbrille aufsieht und wenn man die neuen Gruppen, die entstehen in den Konflikten, die ich beschrieben habe, durch die Bildungsbrille sich anschaut. Und wir haben das in mehreren Projekten, die ich zusammen mit dem Schweizer Kollegen Hans-Peter Krisi geleitet habe und in den Teilen zumindest Sven Hutter auch mitgearbeitet hat, einen anderen Ansatz, eine andere Erklärung. Und es gibt noch weitere Belege dafür. Ich will Ihnen das ganz kurz zeigen. Wenn man sich die soziale Basis des neuen Populismus vor Augen führt, dann sieht man, dass dem schon klar erkennbare soziale Gruppen zugrunde liegen, aber die Gruppen werden nach anderen Kriterien gebildet als im alten Rechts-Links-Schema. Der wichtigste Faktor zur Erklärung dieser neuen Gruppen ist in der Tat Bildung und nicht Einkommen oder Beruf oder ein diffuses Zugehörigkeitsgefühl. Je höher der Bildungsgrad, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand eine radikal nationalpopulistische Partei wählt. Die Behauptung von Elmar Falani, dass die Wähler populistischer Parteien nicht ungebildeter seien als die Wähler anderer Parteien, ist empirisch nicht haltbar. Das heißt nicht, dass das alte Vorurteil, dass die dummen Rechts wählen, stimmt. So einfach ist es nicht. Aber was Sie hier sehen, ist zunächst einmal der politische Raum, in dem wir uns tatsächlich befinden. Und Sie sehen die horizontale Linie, das ist die klassische Rechts-Links-Konfliktlinie. Da geht es um Mindestlohn, Bürgergeld und so weiter und so fort. Die klassischen wirtschafts- und sozialpolitischen Themen. Die hier sind, die wollen mehr Steuern und höhere Sozialausgaben. Die hier sind, wollen niedrigere Steuern und Kürzungen von sozialen Leistungen. Und Sie sehen hier eine zweite Konfliktlinie, die ich eben beschrieben habe, die kulturell-identitäre. Da sind oben diejenigen, die für Offenheit sind und unten diejenigen, die für Schließung sind. Und was Sie hier jetzt sehen an Kreisen, Dreiecken und so weiter, das sind nationale Wahlen in 6 Ländern, die wir untersucht haben, Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande in den 1990er Jahren. Und wir haben uns angeschaut, wie die Wähler im politischen Raum positioniert sind, wenn man sie nach Bildung gruppiert. Wir haben 3 Bildungsgruppen, niedrige, mittlere und hohe. Grundschule, Abitur und höher und so weiter. Wir haben 3 Gruppen und Sie sehen, und das ist das Entscheidende, dass sich diese Gruppen, die nach Bildung sortierten Wählergruppen im politischen Raum ganz eindeutig verorten lassen, dass sie im Vergleich zu den 70er Jahren sehr viel kohärenter geworden sind, das heißt, da hat sich was verändert über Zeit. Und dass sie sich, und das ist das besonders Bemerkenswerte, dass sie sich vor allem in ihren Einstellungen zu den neuen Konfliktthemen unterscheiden. Wenn man auf der Achse sind die nicht weit auseinander. Aber auf der politische, die Positionierung der Wählergruppen im politischen Raum erfolgt entlang dieser kulturell identitären Themen. Das ist die neue Polarisierung. Und am oberen Pol finden wir die Grünen und am unteren Pol, wenn wir es jetzt auf Deutschland, die aktuelle politische Landschaft in Deutschland beziehen, am unteren Pol finden wir die AfD-Wähler. Das wird, und unsere Analysen, halt, das ist zu früh, und unsere Analysen haben auch gezeigt, dass Bildungsstand mit Berufsgruppen korrespondiert. Nicht mit Einkommen, sondern mit Berufsgruppen. Und dass die Wähler radikal nationalpopulistischer Parteien sich überwiegend in der Berufsgruppe mit geringen Wissensanteilen und wenig selbstbestimmten Tätigkeiten befinden. Also denjenigen, die vergleichsweise wenig Kontrolle darüber haben, was sie tun und wie sie es tun. Und denen gegenüber stehen dann die weltoffenen Wissensarbeiter, vor allem auch in den neuen Branchen, die entstanden sind. Das ist das, was wir als soziokulturelle Spezialisten bezeichnet haben. Das sind diejenigen, die eine gewisse Affinität dann zu grünen Parteien haben. Das Ganze wird weiter plausibilisiert, wenn man sich die Ergebnisse der Autoritarismusstudien der Universität Leipzig anschaut. Die fragen regelmäßig ab, wie groß die Unterstützung für rechtsextreme Positionen in der Bevölkerung ist. Und die unterscheiden nur zwischen Befragten mit und ohne Abitur. Also die unterscheiden nicht zwischen drei Gruppen so wie wir, sondern nur zwei. Deswegen sind die Ergebnisse nicht eins zu eins übertragbar. Für uns interessant an diesen Ergebnissen sind zwei Dinge. Das erste ist, dass, wenn man so will, klassisch rechtsextreme Positionen, die man mit der NS-Ideologie in Verbindung bringt, Antisemitismus, Befürwortung eines Führerstaates, einer rechtsautoritären Diktatur und so weiter, dass es insgesamt in unserer Gesellschaft sehr, sehr wenige sind. Das darf man nicht vergessen. Auch da sehen wir einen kleinen Unterschied zwischen den einen und den anderen. Auffällig und für uns viel interessanter sind die Befragten, nämlich diejenigen, die ausländerfeindliche und nationalistische Einstellungen haben. Und da sehen wir jetzt einen ganz markanten Unterschied zwischen den beiden Gruppen. Ausländerfeindlichkeit ist in den Bevölkerungsgruppen mit niedriger Bildung, ohne Abitur, sehr viel häufiger verbreitet als in der anderen Gruppe. Und das zeigt sich dann auch im Wahlverhalten. Ich habe da jetzt nur, wir sind ja in Bayern, ein Ergebnis der Wahlanalyse zur letzten bayerischen Landtagswahl. Da geht es um Bildung und da wird wieder unterschieden, das ist Infratest, also eine offizielle Wahlanalyse, da wird wieder unterschieden zwischen einfacher und hoher Bildung. Und ich will das jetzt nicht durch die Parteien gehen. Das Entscheidende ist hier wieder, dass die Wähler populistischer Parteien, das gilt insbesondere für die AfD, es gilt aber auch für die freien Wähler, weit häufiger nur eine einfache Bildung haben als eine höhere. Und das steht in ganz auffälligem Kontrast zu den Wählern der Grünen. Also wenn Sie die beiden, nehmen Sie nur den grünen und den violetten Balken, dann sehen Sie den Unterschied, den ich in den vorherigen Folien gezeigt habe, sehr deutlich wieder. Die Frage ist natürlich, also es gibt ganz offensichtlich einen Zusammenhang zwischen neuen Konflikten und den neuen Konfliktthemen auf der einen Seite und Bildung und politischem Verhalten. Die Frage ist natürlich, weshalb Bildung eine so große Rolle spielt. Bildung ist meines Erachtens die entscheidende Voraussetzung dafür, dass die mit offenen Grenzen verbundene Mobilität in alle Richtungen und die durch gesellschaftliche Modernisierungsprozesse erzeugten Brüche, Diskontinuitäten, Unsicherheiten, individuellen Wahlmöglichkeiten von den Menschen auch tatsächlich als Gewinn an Lebenschancen wahrgenommen werden und auch als Gewinn an Lebenschancen genutzt werden können. Und nicht als Zwang, als Zumutung, als Verlust. Dass also die Risikogesellschaft für sie in einem positiven Sinn zur Chancengesellschaft nicht und dass sie nicht den Eindruck haben, sie werden dadurch ihrer Sicherheit beraubt. Das ist der entscheidende Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen. Und dazu müssen, und jetzt komme ich zur Bildung, und dazu müssen die Menschen in allen Lebensphasen befähigt werden. Wenn man unter diesen neuen Bedingungen die Demokratie und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken will, dann ist, wie ich schon erwähnt habe, zugespitzt nicht die Sozialpolitik, die reparierend einsetzt, sondern die Bildungspolitik, die vorausschauend befähigt, der wichtigste Hebel. In einer so unsicheren Zeit, wie ich sie beschrieben habe, kann Sicherheit nicht mehr über die Reparatur von Problemen hergestellt werden, sie muss über individuelle Befähigkeit hergestellt werden. Heißt, die Menschen müssen dazu befähigt werden, dass sie selbstbewusst mit technischen, sozialen, kulturellen, politischen Veränderungen umgehen können. Diese Befähigung sollte im Mittelpunkt unserer Überlegungen stehen. Dazu müssen wir Bildung neu denken. Und dazu müssen wir uns natürlich auch grundsätzliche Gedanken machen, was Bildung eigentlich ist. Und wir haben am Freitag beim Abendessen über genau diese Frage geredet, was ist eigentlich Bildung? Dann habe ich, wie man das so macht, gegoogelt, bin auf das Dossier Bildung der Bundeszentrale für politische Bildung gestoßen und da steht am Beginn Bildung, 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 über kaum ein Thema wird häufiger und härter gestritten. Eines ist klar, Bildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und findet daher überwiegend in öffentlichen Einrichtungen statt. Nur, und das ist jetzt unser Punkt, nur, was Bildung eigentlich sein soll, wie viel wir davon brauchen, wie Bildungseinrichtungen und das Bildungssystem am besten gestaltet werden, darüber herrschte noch nie Einigkeit. Und das ist der entscheidende Punkt. Darüber herrscht noch nie Einigkeit, dass wir uns jetzt nicht einig sind. Dass wir jetzt darüber streiten, ist also nichts Außergewöhnliches, sondern das war immer so. Das heißt aber auch, und das ist ganz, ganz wichtig, es gibt keinen vorgegebenen, von wem auch immer, vorgegebenen richtigen Bildungsbegriff. Wir müssen darüber immer diskutieren und das, was eine Gesellschaft zur jeweiligen Zeit als Bildung versteht, kann nur Gegenstand von Debatte, von Konflikt und Diskussion sein. Und deswegen sind natürlich Debatten, wie wir sie hier führen, ein wichtiger Teil eines solchen Selbstklärungsprozesses. Welche Bildung wollen wir eigentlich? Die Frage kann ganz unterschiedlich beantwortet werden und ich will sie jetzt ein bisschen, ja, vielleicht provozieren, indem ich sie ermutige, Bildung neu zu denken, Bildung anders zu denken. Bildung anders denken heißt, dass wir unser Bildungsverständnis, unseren Bildungsbegriff in mehrfacher Hinsicht weiter fassen müssen. Wir haben das gestern früh bei der Vorstellung des Projekts und der Projektkonzeption schon angeklungen gehört. Wir müssen Bildung weiterdenken. Und es betrifft erstens die Bildungsinhalte. Wenn es überhaupt Konsens gibt in diesem ganzen Bereich, dann vielleicht den, Sabine Süß legt da immer großen Wert drauf, dass Bildungsaufgaben über die formalen, über die kognitiven Aspekte des Lernens hinausgehen. Sie umfassen auch nicht formelles Lernen, das Lernen von Empathie und Engagement und die Fähigkeit zu gesellschaftlicher Integration und Inklusion, um nur einige zu nennen. Dieser weite Bildungsbegriff ist nicht neu. Udo Hahn hat am Freitagabend darauf hingewiesen, dass wir in vielen Bereichen kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem haben. Das ist ein gutes Beispiel. Dieser weite Bildungsbegriff, der findet sich bereits vor 20 Jahren im Kinder- und Jugendbericht des Familienministeriums. Und gerade diese Aspekte, die ich eben beschrieben habe, haben seitdem an Bedeutung gewonnen. Und es spricht einiges dafür, dass sie gerade beim Umgang mit neuen Unsicherheiten noch weiter an Bedeutung gewinnen werden. Dass gerade kreative Gesellschaften diese zusätzlichen Kompetenzen, diese zusätzlichen Fähigkeiten benötigen. Das wissen wir auch. Wirtschaftssoziologen haben sich schon vor 20, 25 Jahren mit der Frage beschäftigt, was macht eigentlich kreative Städte und Regionen aus? Weshalb ist Silicon Valley genau da entstanden, wo sie entstanden ist? Und weshalb ist es nicht gelungen, in Stuttgart eine blühende Medienlandschaft zu schaffen? Trotz öffentlicher Fördermittel. Was macht kreative Regionen und Städte aus? Und der Wirtschaftsgeograf Richard Florida hat dafür drei Faktoren identifiziert. Seine drei Ts. Das erste T, Technology. Ja, man muss technologische Kompetenzen haben, deswegen bauen die Bayern ein Raumfahrtzentrum. Das zweite ist Talente, ja. Man braucht gut qualifizierte Wissenschaftler und Arbeiter. Deswegen baut Bayern eine neue technische Universität. Aber all das genügt nicht, wenn ein drittes fehlt. Und was ist das dritte T? Tolerance. Toleranz. Kreative Gesellschaften, kreative Milieus zeichnen sich durch Toleranz aus. Alle neuen kreativen Milieus zeichnen sich durch Toleranz aus. Sie können mit 10 Milliarden Chipfabriken in den neuen Bundesländern subventionieren, wenn die nicht in den intoleranten Gesellschaften angesiedelt sind, dann werden sich dort keine kreativen Milieus bilden. Und deswegen ist der Schlüssel für die Entwicklung einer kreativen Gesellschaft Tolerance. Da haben wir in Bayern noch Nachholbedarf. Die zweite Perspektiverweiterung betrifft die Bildungsorte. Das, was ich die sozialräumliche Erweiterung und Vernetzung nenne. Denn Bildung in diesem weiten Sinne kann nicht nur in formalen Bildungseinrichtungen stattfinden. Sie findet auch in nonformalen und in informellen Kontexten statt. In der Familie, immer weniger in der Familie, in Vereinen, immer weniger in formalen Vereinen, in Peergroups durch soziale Medien und anderes mehr. Wenn wir verstehen wollen, wie Bildung tatsächlich funktioniert in der neuen Welt, dann müssen wir weit über die Schule hinausdenken. Unser bisheriges Bildungsverständnis ist sehr stark schulfixiert. Es gibt gute Gründe, dass wir den Bildungsprozess sozialräumlich erweitern und dass wir alle diese Aktivitäten und anderen Bildungsorte systematisch einbeziehen. Im Fall von Schulen könnte das heißen, dass sie sich öffnen, dass sie in die Gesellschaft hineinwachsen und sich zu Zentren des Gemeindelebens entwickeln, die auch für bürgerschaftliche Aktivitäten verschiedenster Art offen sind. Wir haben das vor einigen Jahren in einem Expertenbericht einer Kommission Sicherheit im Wandel in Stuttgart vorgeschlagen. Das ist, glaube ich, noch nicht passiert. Auch wieder ein Beispiel. Bis zur Umsetzung ist dann mitunter noch ein weiter Weg. Aber ich sehe natürlich, dass mit der verpflichtenden Einführung des Ganztags in den Grundschulen ab dem Sommer 2026 hier sich ganz neue Gelegenheiten und Notwendigkeiten ergeben. Wir werden nicht umhinkommen, Schule neu zu denken. Die dritte Perspektiverweiterung betrifft die Bildungskette. In meiner Kindheit hat man mir noch gesagt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Das stimmt natürlich nicht mehr. Bildung ist nicht auf den Kompetenzerwerb in einem bestimmten Lebensabschnitt begrenzt. Sie erstreckt sich über die gesamte Bildungskette von der frühkindlichen Bildung bis zur Erwachsenenbildung. Und dabei geht es wieder aus meiner Sicht nicht nur um formale Kompetenzen, Qualifikationen und so weiter, sondern es geht um individuelle Befähigung in einem umfassenden Sinn, in immer neuen Situationen unter immer neuen Anforderungen. Das kann von der Schule alleine längst nicht mehr geleistet werden. Der Erwerb von Bildung reicht von den Kindertagesstätten und Kindergärten über die Schulen und Hochschulen bis hin zu den verschiedensten Einrichtungen der Weiterbildung und Erwachsenenbildung. Nur auf diese Weise und entlang dieser gesamten Bildungskette kann und muss Sicherheit durch Bildung geschaffen werden. Nur durch die gezielte und dauerhafte Förderung ihrer Fähigkeiten kann den Menschen, Jungen und Alten, die Sicherheit gegeben werden, dass sie die Herausforderungen einer offenen und innovativen Gesellschaft meistern können. All das ist eine lebenslange Aufgabe. Es geht, das erste Zitat ist aus dem aktuellen Koalitionsvertrag, der Präambel des Koalitionsvertrages, in der Tat um nicht weniger als die beste Bildung ein Leben lang. Ja, das steht da. Man müsste es nur machen. Die beste Bildung ein Leben lang. Das ist das neue Grundverständnis von Bildung. Das muss das neue Grundverständnis von Bildung sein. Die beste Bildung ein Leben lang. Das beginnt mit der frühkindlichen Bildung und der Ausstattung mit Kindertagesstätten. Und wenn man sich die jüngsten Berichte über die Kita-Krise in Deutschland, die Kitastrophe, mit neuen Wortschöpfungen sind wir ja kreativ, Kitastrophe, in Deutschland zeigen, dann haben wir in diesem Bereich nicht nur einen eklatanten Mangel an Betreuungsinfrastruktur und Personal, viel bedenklicher ist aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang die politische Blindheit gegenüber den hier liegenden Potenzialen. Man fand das beispielhaft in einem Artikel im Spiegel, der im November letzten Jahres erschienen ist, nach dem der Öffentlichung der letzten PISA-Studie. Da ging es um die Kitastrophe, den Mangel an Kinderbetreuungsplätzen in Deutschland. Finden Sie viel Material, viele Daten. In diesem Zusammenhang wird auch auf eine Podiumsveranstaltung berichtet, die im Rahmen der Jahrestagung internationaler Organisationen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Marrakesch stattgefunden haben. Diese Podiumsdiskussion hatte das Thema Wachstum ankurbeln mit heimischen Ressourcen. Das ist ein wichtiges Thema, Wachstum ankurbeln mit heimischen Ressourcen. An dieser Podiumsdiskussion nahm als deutscher Vertreter der Bundesfinanzminister teil, Lindner. Und mit Blick auf die Uhr will ich Sie jetzt nicht raten lassen, was dessen Rezept ist, aber es ist relativ leicht zu prognostizieren. Das lautete damals wie heute: Schulden reduzieren, Inflation bekämpfen, Bürokratie abbauen. So, von Bildung war nicht die Rede. Nach ihm kam seine kanadische Kollegin. Und die nannte ein ganz anderes Rezept. Sie berichtete, dass die beste Investition ihres Landes in jüngster Zeit es gewesen sei, 27 Milliarden kanadische Dollar in die frühkindliche Bildung und Betreuung zu stecken. Also in der Sprache unseres Bundeskanzlers ein Doppelwumms. Und davon, und das ist entscheidend, davon haben nicht nur die Kinder profitiert, sondern auch die kanadische Wirtschaft. Kanada hat jetzt die höchste weibliche Erwerbsbeteiligung aller Zeiten. Das wiederum nur zur vergleichenden Einordnung. Auch wir diskutieren in Deutschland, wie man das Arbeitspotenzial vergrößern kann. Und wir diskutieren in diesem Zusammenhang über die Besteuerbefreiung von Überstunden, um die Arbeitsmotivation zu erhöhen. Ich will das nicht kommentieren. Eine andere Problemzone finden wir im Bereich der Aus- und Weiterbildung. Dass das lebenslange Lernen eine immer größere Bedeutung hat, ist seit langem bekannt. Ein Zitat. Die Thematik von Bildungsurlaub und lebenslanger Bildung ist nachgerade zu Tode diskutiert worden, ohne dass viel geschehen wäre. Man kann sie dennoch nicht oft genug unterstreichen. Das stammt nicht aus der SZ vom Samstag. Das ist ein Zitat von Ralf Dahrendorf. Dieses Zitat ist mehr als 40 Jahre alt. Es stammt aus seinem Buch »Die Chancen der Krise«. Und dieses Zitat ist noch heute so richtig wie vor 40 Jahren, ohne dass viel geschehen wäre. Man kann sie dennoch nicht oft genug unterstreichen. Wir haben auch in diesem Bereich noch immer einen großen Investitions- und Innovationsstau, obwohl die Ampelkoalition, Zitat, eine gezielte nationale Weiterbildungsstrategie in Aussicht gestellt hat. Sinnvoll wäre eine solche Strategie schon. Was folgt aus all dem insgesamt? Ich denke, es ist deutlich geworden, dass es auf Bildung ankommt, dass Bildung eine wichtige Quelle von Sicherheit sein kann und von Verunsicherung. Deshalb kommt es meines Erachtens ganz entscheidend darauf an, dass die Bildungspolitik nicht nur durch Einzelmaßnahmen und Einzelprogramme versucht, an bestimmten Punkten etwas zu verbessern, sondern dass sie vor allem ein neues, glaubwürdiges Leitbild für die Bildungspolitik entwickelt. Und da im Mittelpunkt dieses Leitbildes müsste stehen ein glaubwürdiges Bildungsversprechen. Mehr als noch also alle Einzelmaßnahmen zählt für die Bürger das Versprechen, was immer auch kommt, wir werden dich fördern und unterstützen. Whatever it takes. Und was für marode Banken gilt, das sollte für die Bürger erst recht gelten. Whatever it takes. You never walk alone. Sie fragen sich jetzt natürlich, da komme ich zum letzten Punkt, Sie fragen sich jetzt natürlich, wer soll das alles leisten? Wenn man Bildung so weit definiert, die bestehenden Bildungseinrichtungen in Deutschland sind ja bereits jetzt überfordert. Wenn man der medialen Berichterstattung Glauben schenkt, dann fehlt es an allem. An Gebäuden, an technischer Infrastruktur, an Personal, an Geld. Die Ausstattung und die Organisation des deutschen Bildungswesens haben offensichtlich mit dem Wachstum seiner Aufgaben und den künftigen Anforderungen bei weitem nicht Schritt gehalten. Und es ist völlig unrealistisch anzunehmen, dass der Bildungssektor in seiner derzeitigen Verfassung in der Lage sein wird, die Erweiterung seiner Aufgaben, so wie ich sie hier skizziert habe, und die Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, bewältigen zu können. Wenn eines gewiss ist, bei all den Unsicherheiten dieser Tage, dann die nächste Bildungskatastrophe. Spätestens ab 2026 mit der Einführung des Ganztags. An dem Punkt kommt nun die Zivilgesellschaft ins Spiel. Und die Frage ist natürlich, welche Rolle die Zivilgesellschaft, das freiwillige Engagement der Bürger, denn im Bildungswesen spielen könnte. Und hier ist für die aktuelle Diskussionslage in Deutschland bezeichnend, dass diese Frage noch nicht einmal gestellt wird. Weder in der Bildungsforschung noch in der bildungspolitischen Diskussion, im Übrigen auch nicht in der Zivilgesellschaftsforschung. Deswegen ist das Projekt, das hier präsentiert worden ist, so wichtig. Und deswegen begrüße ich es so sehr, mit großem Dank, dass die Akademie sich als Kooperationspartner bereit erklärt hat, dieses Thema zu diskutieren. Das ist alles andere als selbstverständlich. Um diese Diskussionslage nur ganz kurz zu illustrieren, einige ausgewählte Reaktionen auf die letzte PISA-Studie. Der Deutsche Hochschulverband zeigte sich wie immer alarmiert und kommentierte, um den Abwärtstrend zu stoppen, seien gemeinsame Investitionen von Bund und Ländern in den Bildungsbereich nötig. Der Deutsche Philologenverband mahnte, dass Lehrkräfte dringend mehr Zeit für Fachunterricht haben müssten. Die Ständige Wissenschaftliche Kommission, das Beratungsgremium der Kultusministerkonferenz, drängt auf eine aktivere Gestaltung des, attraktivere Gestaltung des Lehrerberufs. Und die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, raten Sie mal, was von ihr kam, setzt auf eine neue Verteilung von Kompetenzen zwischen Bund und Ländern, um in der Bildung schneller voranzukommen. Ich will die Liste jetzt nicht fortsetzen, das wäre nicht ergiebig. Entscheidend ist, dass in diesen Debatten von der Zivilgesellschaft überhaupt nicht die Rede ist, dass das Potenzial, das in der Zivilgesellschaft steckt, noch nicht einmal erkannt wird. Geschweige denn, dass darüber diskutiert wird, wie man es nutzen könnte. Was für ein Versäumnis hier besteht, das haben wir gestern in den Präsentationen und Diskussionen sehr deutlich gesehen. Ich will nur drei Punkte herausstreichen. Erstens, die Zivilgesellschaft leistet bereits jetzt einen erheblichen Beitrag in unserem Bildungssystem. Einen Beitrag, der viel zu wenig beachtet und anerkannt wird, von dem die Zivilgesellschaft selbst sich noch nicht einmal völlig bewusst ist, was sie da denn eigentlich alles leistet. Da fehlt es auch an Selbstverständnis und Selbstbewusstsein. Zweitens, dass der Anteil der Engagierten in beiden Bereichen, der schulischen und der außerschulischen Bildung, in den letzten 20 Jahren stark zugenommen hat. Er hat sich in diesen 20 Jahren annähernd verdoppelt. Und drittens, dass in der Zivilgesellschaft, das haben wir gestern Vormittag gelernt, dass in der Zivilgesellschaft noch ein ungenutztes Engagementpotenzial für Aktivitäten im Bildungsbereich liegt. Ein Potenzial, das noch bei weitem nicht ausgeschöpft ist, zu dem es auch noch gar keine Konzepte, Vorstellungen gibt, wie man das denn nutzen könnte. Wir haben etwas gelernt über Barrieren, über Restriktionen, aber ich glaube, wir verstehen noch bei weitem nicht, was denn da als Schatz noch verborgen liegt und wie man den heben kann. In den kommenden Jahren wird es ganz entscheidend darauf ankommen, dieses Potenzial zu aktivieren und zu nutzen. Das ist meine These, dass Bildung nur dann in der Lage sein wird, ihren Beitrag zur Schaffung von Sicherheit zu leisten, wenn wir die Rolle des Staates neu definieren und das Bildungswesen systematisch, nicht nur punktuell, systematisch für Beiträge aus der Zivilgesellschaft öffnen. Wir müssen also nicht nur Bildung neu denken, wir müssen auch die Rolle des Staates neu denken. Damit ich nicht missverstanden werde, ich plädiere jetzt nicht für eine Entstaatlichung, also einen Rückzug des Staates aus dem Bildungswesen. Was aber notwendig ist, ist ein Rollenwechsel von einem Leistungsstaat, der den Anspruch hat, alle Bildungsleistungen selbst zu erbringen, ein Anspruch, den er immer weniger einlösen kann, zu etwas, was Staatsrechtler den Gewährleistungsstaat nennen. Ein Staat, der Bildungseinrichtungen und Zivilgesellschaftenakteuren Freiräume öffnet und die Voraussetzungen dafür schafft, dass Bildungsleistungen von ihnen gemeinsam flexibel und eigenständig erbracht werden, der aber auch dafür einsteht, dass sie erbracht werden. Und das bringt mich jetzt zu meinem letzten Punkt. Wir müssen das Bildungswesen für die Zivilgesellschaft öffnen, aber wir wissen natürlich als Zivilgesellschaftsforscher auch, dass die Zivilgesellschaft ihre Ambivalenzen hat. Dass die Öffnung des Bildungswesens für die Zivilgesellschaft und das bürgerschaftliche Engagement nicht ohne Risiken ist. Die Zivilgesellschaft ist kein Lückenbüßer, der einspringt, wenn der Staat überfordert ist und der dessen Aufgaben unhinterfragt übernimmt. Die Zivilgesellschaft, das ist in der Einführung von Sven Hutter schon angeklungen, die Zivilgesellschaft ist eigensinnig und sie hat auch ihre Schattenseiten. Deswegen ist die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in das Bildungswesen nicht nur eine Chance, sondern auch eine Herausforderung und das für alle Beteiligten. Ich will nur 5 Punkte ganz kurz nennen. Das erste ist der Eigensinn der Zivilgesellschaft. Das bürgerschaftliche Engagement folgt einer eigenen Logik, wie auch immer diese Logik aussieht. Sie ist nicht immer verträglich mit der bürokratischen Logik von staatlichen Verwaltungen, von Schulbehörden und anderem mehr. Kurz gesagt, die engagierten Bürger übernehmen nicht einfach öffentliche Aufgaben, sie erledigen sie vielfach auf ihre Weise. Für das Bildungswesen mit seinen verkrusteten Strukturen muss das kein Handicap sein, im Gegenteil. Gerade darin kann eine große Chance liegen für schleichenden Wandel, wie wir am Freitag gehört haben. Das Gleiche gilt für den zweiten Punkt, professioneller Dilettantismus. Die freiwilligen Helfer sind Dilettanten. Natürlich sind es keine ausgebildeten Lehrer, die man mit einem entsprechenden professionellen Rüstzeug in die Schulen schicken könnte. Nein, sie besitzen nicht immer die professionellen Voraussetzungen und sie folgen in ihrem Handeln auch nicht immer den professionellen Standards von Bildungseinrichtungen. Deswegen waren zum Beispiel Wohlfahrtsverbände in der Flüchtlingskrise durchaus distanziert, wenn die neuen Helfer kamen und helfen wussten, weil sie das Gefühl hatten, die machen ihnen Stress. Die machen Dinge nicht so, wie sie sie machen, wie sie glauben, dass man sie machen muss. Aber wir wissen natürlich aus der Organisationstheorie, dass dieser Dilettantismus nicht nur ein Grundmerkmal des dritten Sektors ist, sondern dass dieser Dilettantismus auch funktional sein kann. Deswegen können freiwillige Helfer zum Beispiel eine wichtige Ergänzung in multiprofessionellen Teams sein, so wie sie derzeit für die Schulen gefordert werden. Und abgesehen davon, das haben wir gestern auch gelernt, ist natürlich die Aus- und Weiterbildung der freiwilligen Helfer im Bildungsbereich eine wichtige Aufgabe von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und sie kann selbst ein wichtiger Teil des lebenslangen Lernens sein. Das ist die Reziprozität, von der gestern die Rede war. Der dritte Punkt betrifft, und das geht jetzt unmittelbar ein auf Diskussionen, die Sie gestern hatten, was ich die Entgrenzung des Engagements bezeichnen möchte. Für die neuere Entwicklung sowohl im Bildungssektor als auch in der Zivilgesellschaft charakteristisch ist, dass Abgrenzungen und Eingrenzungen, die lange Zeit üblich waren und funktioniert haben, immer schwieriger werden. Das gilt, um nur 2 Beispiele zu nennen, für die Abgrenzung von freiwilligem Engagement und Erwerbsarbeit. Wir wissen aus einigen Studien, dass es unter den neuen Bedingungen vor allem darauf ankommt, eine bessere Verzahnung von Erwerbsarbeit und bürgerschaftlichem Engagement hinzubekommen. Dazu haben Ulrich Beck und andere schon in den 90er Jahren das Konzept der bezahlten Bürgerarbeit und anderes entwickelt. Das heißt, solche Überlegungen sind nicht neu, sie sind aber nie weiterverfolgt worden. Und das Zweite in diesem Zusammenhang ist natürlich die Abgrenzung von individuellem und organisiertem Engagement. Wir haben gestern gesehen, wie groß die Gruppe der individuellen Helfer ist. Aber es ist natürlich wichtig, dass vieles von diesem Engagement eingebettet ist in Netzwerke, neue informelle Formen von Organisation und so weiter. Natürlich gibt es auch den einen, der sich zur Lebensaufgabe gemacht hat, Bäume zu gießen. Aber wenn er sich, wie wir auch gelernt haben vor 2 Jahren, in dem Zusammenhang mit anderen zusammentut und sei es nur in einer WhatsApp-Gruppe, dann kann es die Wirkung des Ganzen natürlich verbessern. Viertens, die Gefahr der Instrumentalisierung. Und diese Gefahr besteht in beide Richtungen. Die freien Helfer drohen immer wieder als nützliche Idioten durch den Staat instrumentalisiert zu werden. Das ist ein Dauerthema der Zivilgesellschaftsforschung und es kam gestern auch immer wieder hoch. Kooperation auf Augenhöhe. Diese Augenhöhe fehlt vielfach. Kooperation in diesem Zusammenhang erfolgt vielfach von oben nach unten. Das ist keine gute Voraussetzung für gelingende Zusammenarbeit. Und gleichzeitig können wir aber auch nicht ausschließen, dass öffentliche Einrichtungen durch die Zivilgesellschaft instrumentalisiert werden. Zwischen einem lobenswerten bürgerschaftlichen Engagement und der Übergriffigkeit eigennütziger Eltern ist oft nur ein schmaler Grat. Der letzte Punkt schließlich, das haben Sie gestern intensiv diskutiert, ist die Gefahr einer Politisierung von Bildungseinrichtungen durch die Zivilgesellschaft. Diese Politisierung kann aus verschiedenen Richtungen kommen und sie kann verschiedene Facetten haben. Das reicht vom Einmischen in den Speiseplan in der Schulmensa bis hin zu den Lehrinhalten und anderen schulischen Aktivitäten. Das warnende Beispiel in diesem Zusammenhang sind für mich immer die Moms for Liberty. Das ist eine Organisation erzkonservativer Mütter in den USA, weiser Mütter, die sich für eine konservative Schulpolitik einsetzen. Die sind eine der Hilfstruppen von Trump. Das ist ein warnendes Beispiel. Das ist zivilgesellschaftliches Engagement in der Schule. Aber ist es wirklich lobenswert? Also, die Einbeziehung der Zivilgesellschaft in den Bildungsbereich ist mit einer ganzen Reihe von Risiken und Unsicherheiten verbunden. Zugespitzt formuliert, das ist ein Bild von Frau Kaul am Freitagabend, sie gleicht vielfach dem Ritter auf dem Tiger. Das ist unvermeidlich. Und es spricht nicht grundsätzlich gegen die Einbeziehung der Zivilgesellschaft. Im Gegenteil. Wir müssen uns darauf einstellen und wir müssen es reiten lernen. Denn eines ist gewiss, ohne die Zivilgesellschaft wird das Bildungswesen im Zeitalter der Ungewissheit seine Aufgaben nicht erfüllen können. Wir müssen Vertrauen in die Zivilgesellschaft haben, Vertrauen in die Kraft und den Einfallsreichtum der vielen. Mit der Kraft der vielen bringen wir den Elefanten vom Baum. Und vielleicht schaffen wir es auch, die Bildungslandschaften zum Blühen zu bringen. Vielen Dank. Applaus